Sie haben Radio Horeb eingeschaltet. Wir laden Sie nun ein zum Abschluss der Radioexerzitien. Wunder gibt es immer wieder oder doch nicht? In den vergangenen Tagen konnten Sie an diesen Exerzitien von Radio Horeb teilnehmen. Heute Abend haben wir dann die Abschlussdiskussion mit unserem Programmdirektor Pfarrer Dr. Richard Kocher. Sie, liebe Hörer, haben Gelegenheit anzurufen und mit unserem Programmdirektor ins Gespräch zu kommen.
Exerzitien bei Radio Horeb.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen unseres Radios, ich begrüße Sie herzlich und freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Ich durfte Ihnen einiges vortragen zum Thema des Wunders. Es waren nicht klassische Exerzitien-Vorträge, dort wurde eher das spirituelle Element betont. Ich habe Ihnen auch einiges zur Theologie des Wunders vorgetragen, warum es wichtig ist und warum es einen großen Platz und eine Bedeutung auch hat. Ich darf vielleicht noch einmal für jene, die jetzt sicher nicht in der Lage waren, alle Vorträge zu hören, manche waren ja auch am Vormittag, wo viele von uns in der Arbeit sind, kurz rekapitulieren, um was es gegangen ist. Das Wunder hat in den Evangelien einen großen Platz. Das Markus-Evangelium allein, beim Markus-Evangelium sind es 48% aller Verse, wo ein Wunder berichtet wird. Wenn deshalb gelegentlich von Theologen gesagt wird, ich habe da aus einer Dogmatik zitiert, das Handeln, das Auftreten und Wirken Jesu hatte nicht seinen Schwerpunkt im Wunder, dann frage ich mich, worauf das basiert. Es geht zumindest an den Fakten vorbei. Auch in der Apostelgeschichte, wenn Sie das einmal verfolgen, werden Sie sehen, dass dort das Wunder sehr oft vorkommt. Gott greift rettend ein, um Simon Petrus zu retten. Ein Engel führt ihn aus dem Gefängnis heraus. Es ist auch ein wunderbarer Eingriff, als der Apostel Paulus bekehrt wird. Er fällt gleichsam vom Blitz getroffen am helllichten Tag vom Pferd vor Damaskus. Die zweite Missionsreise des Apostels Paulus beginnt so: Sie halten Gottesdienst zu Ehren des Herrn, fasten und dann spricht jemand, offensichtlich eine prophetisch begabte Person, sondert mir Paulus und Barnabas aus zu dem Werk, für das ich sie ausersehen habe. So beginnt die zweite Missionsreise des Apostels Paulus. Man hat die Kranken in den Schatten der Apostel gelegt, weil sogar der Schatten schon heilspendend war. Eine solche Kraft ging von ihnen aus. Man kann also wirklich sagen, dass charismatische Elemente ganz stark von Anfang an die Kirche begleitet haben. Wer das Leben der Heiligen auch nur ein bisschen kennt, der weiß, dass auch bei ihnen das Wunder, das direkte Einwirken Gottes in ihrem Leben sehr stark vorhanden war. Sie brauchen ja nur das Leben eines Don Bosco etwas studieren, um das festzustellen. Don Bosco ist nicht irgendjemand, der sich in einer grauen Vorzeit verliert. Sein Leben hat sich im 19. Jahrhundert abgespielt, es ist gut dokumentiert. Und die Zeugenaussagen bei der Selig- und Heiligsprechung von ihm sind uns auch in hervorragender Qualität erhalten. Oder nehmen Sie das Leben des heiligen Pfarrers von Ars. Das sind alles historische Persönlichkeiten, wo sehr deutlich wird, dass Gott im Wunder oder im wunderbaren Wirken im Leben dieser Menschen tätig war. Man wird nun annehmen, dass das auch im Leben der oder im Studium der Theologie eine entsprechende Rolle spielt, trifft allerdings dort dann auf das Faktum, dass eine das Wunder relativierende Sprechweise schon gang und gäbe ist. Oft wird gesagt, unter formgeschichtlichem Aspekt handelt es sich bei den Wundern um Rückprojektionen des auferstandenen Christus in sein historisches Leben. Es ist, so auch Kasper in einem seiner früheren Bücher, ein sekundärer Zuwachs zur ursprünglichen Tradition und damit auch nicht historisch. Man hat etwas von der Ostererfahrung des Herrn zurückprojiziert in sein früheres Leben. Und ganz besonders die Naturwunder, der Gang Jesu auf dem See, die Vermehrung der Brote, die leibliche Auferstehung, die Jungfrauengeburt, also jene Wunder, welche die Grenzen der Natur übersteigen, werden ja entweder sehr relativiert oder teilweise auch offen abgelehnt. Ich bin dann diesem nachgegangen und konnte feststellen, dass der philosophische Vorentscheid, nämlich dass man Wunder aufgrund der modernen Naturerkenntnis nicht für möglich hält, oft die Ursache für diese Situation ist. Und ich bin dann weiter dem auf den Grund gegangen, woher das kommt. Der wichtigste Aufsatz des 19. Jahrhunderts in theologischer Hinsicht, zumindest der, der am meisten Echo hervorgerufen hat, war das Leben Jesu von David Friedrich Strauss. Er hat dort das Entmythologisierungsprogramm dargelegt, welches die Exegese des 20. Jahrhunderts bestimmt hat, und führende Theologen sagen, man ist eigentlich nicht wesentlich über das, was er damals vorgelegt hat, hinausgekommen. Der wichtigste Aufsatz des 20. Jahrhunderts, zumindest was die Bibelexegese betrifft und das Echo, war die Schrift von Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie. Er legt darin dar, dass der Sühnetod Christi, seinen Abstieg in das Reich des Todes, seine leibliche Auferstehung, seine Wunder, der Geister- und Dämonenglaube, die Jungfrauengeburt, all das ist mythologische Rede. Und weil das mythologische, mythische Weltbild von damals, wo die Welt in drei Stockwerke gegliedert wurde, vorbei ist, ist damit für uns auch dieser Glaubensinhalt abgetan. Es kommt ihm darauf an, die Glaubenswahrheiten existenzial in einer Existenzialphilosophie auszulegen. Und man sieht sehr klar, dass seine Auslegung der Heiligen Schrift auf einer unreflektierten Modernität beruht. Er räumt der Naturwissenschaft ein sehr großes Kriterium ein für die Beurteilung der Wunder und sagt, man kann heute nicht ein Krankenhaus in Anspruch nehmen, elektrische Geräte einschalten und zugleich an die Geister- und Dämonenwelt des Neuen Testamentes glauben. Mit dem modernen Denken ist die Kritik der Bibel gegeben. Also müssen wir das naturwissenschaftliche Verständnis näher beleuchten. Die Wunder im Horizont des naturwissenschaftlichen Weltbildes und Weltverständnisses war also ein weiterer wichtiger Punkt. Und im fünften habe ich dann versucht, eine Antwort zu geben auf die neuzeitliche Bestreitung des Wunders. Die naturwissenschaftliche Erkenntnisform in der historisch-kritischen Wissenschaft, das war eine der Fragen. Und wir haben dort festgestellt, dass die Naturwissenschaft mit Gewissheiten arbeitet, die im Experiment abfragbar sind, die historisch-kritische Methode aber nur mit abgestuften Graden der Wahrscheinlichkeit. Kritik am deistischen Weltbild einer geschlossenen Immanenz wurde dann geäußert, und das naturwissenschaftlich verengte Wirklichkeitsbetrachtung zur Sprache gebracht. Eine Erfahrung ist jene, so wie sie die Naturwissenschaft definiert, nämlich, dass alles im Experiment wiederholbar und überprüfbar sein muss. Aber es gibt im Leben ganz andere, die für uns viel wichtiger sind, nämlich das Einmalige, das Unableitbare, das uns im Leben begegnet, etwa eine erste Liebe, eine große Liebe, die wir erfahren, eine erstaunliche Wende im Leben. All diese Ereignisse entziehen sich der Wiederholbarkeit im Experiment, und sie sind doch entscheidend. Und wenn man das Handeln Gottes in der Geschichte einmal betrachtet, ist es, etwa um Israel zu retten aus Bedrängnis, immer wieder neu und anders. Auch wie der Herr Menschen heilt. Das heißt, das ist nie irgendwie wiederholbar, abrufbar. Eigentlich ist es banal, das festzustellen, aber es muss wieder in Erinnerung gerufen werden. Und ich habe dann ein Plädoyer abgelegt für eine Erneuerung des Schöpfungsglaubens. Und ein Element der Antwort war, dass die Wunder in der Geschichte des Glaubens wieder zur Kenntnis genommen werden müssen. Denn die Wunderkritiker haben eine erstaunliche Unfähigkeit gezeigt, diese überhaupt nur zur Kenntnis zu nehmen. Deshalb war es mir wichtig, die Glaubwürdigkeit und Tatsächlichkeit von Wundern darzulegen. Jetzt, bevor Sie heute Abend die Möglichkeit haben, sich zu melden in unserem Studio in München, möchte ich noch die Zusammenfassung, die ich in meiner Doktorarbeit auch niedergelegt habe, Ihnen zur Kenntnis bringen. Dem Wunder kommt in der Heiligen Schrift und im Leben der Kirche eine große Bedeutung zu. Wenn es nicht entsprechend gewürdigt wird in der Theologie, dann hängt das mit einem Rest nicht überwundenen rationalistischen Denkens zusammen. Aus weltanschaulichen Vorgegebenheiten heraus hat man in der Vergangenheit bis heute immer wieder versucht, das Wunder zu eliminieren oder es zu domestizieren, zu bändigen, sodass es nicht mehr gefährlich werden kann. Die hier zuvor gebrachten Argumente vermögen aber nicht zu überzeugen. Natürlich verschärfen sich die Anfragen, wenn man für die Möglichkeit des Wunders eintritt. Gerade beim Theodizee-Problem, also der Frage nach dem Leid, ist das offensichtlich. Dem einen hilft Gott durch eine wunderbare Gebetserhörung, dem anderen nicht. Auf die Frage nach dem Warum wäre es sicher leichter, eine Antwort zu geben, wenn man von einem ohnmächtigen Gott oder von einer außen nach außen hin abgedichteten Innerweltlichkeit ausgehen würde. Gott kann dann nicht oder will nicht durch ein Wunder tätig werden. Vor dem Hintergrund des biblischen Gottesbildes und der von Gott gezeigten Mächtigkeit in den Wundern der Heils- und Kirchengeschichte verbietet sich jedoch diese Zuflucht. Warum Gott nur bestimmten Personen hilft, kann deshalb nicht schlüssig beantwortet werden. Das Vertrauen darauf wird sich bewähren müssen, dass Gott nicht nach Laune und Willkür seine Gnade verteilt, dass alles einen Sinn hat, selbst wenn wir diesen erst in der Ewigkeit erkennen dürfen. Die prinzipielle Möglichkeit des Wunders zeigt aber an, dass Gott in der Lage ist, seine Verheißung vom neuen Himmel und der neuen Erde, in denen es kein Leid mehr geben wird, zu erfüllen. Wunder sind in der Theologie nicht nur in ihrem endzeitlichen Verweischarakter wichtig, gemeint ist, dass Gott in der Lage ist, die neue Schöpfung, den neuen Himmel und die neue Erde heraufzuführen, und davon sind die Heilungen etwa ein Zeichen dafür, dort wird es kein Gebrechen, kein Leid mehr geben. Sie offenbaren auch einen Gott, der dem Menschen bleibend nahe ist und ihn auf seinem Lebensweg begleitet. Selbst wenn konkrete Erweise der Liebe immer hinter dem eigentlich Gemeinten zurückbleiben, sind sie dennoch sinnvoll und notwendig. Wie viele Beziehungen der Freundschaft und Liebe sind schon daran zerbrochen, weil den äußeren Zeichen zu wenig Beachtung und Aufmerksamkeit geschenkt wurde? Lässt sich nicht Ähnliches von der Liebe Gottes zu uns Menschen sagen? Wenn die Zuwendung des Heils an den Menschen durch Gott abgestimmt ist auf dessen Geschöpflichkeit, ist dann nicht ernst zu machen mit deren leibhaften Erscheinungsformen? Im Wunder erhält der Mensch Zeichen der bleibenden und heilenden Nähe Gottes, seiner Vorsehung, die auch seine Körperlichkeit ergreift und einschließt. Wenn Gott diese für sinnvoll und gut hält, wäre es dann nicht geboten, sie dankbar anzunehmen? Ist es nicht, wie bei dem jungen Augustinus, anmaßende Arroganz, wenn sie mit dem Verweis auf den angeblich reifen Glauben, dass solche Erweise der Liebe Gottes nicht mehr nötig hätte, abgewiesen werden? Ich zitiere Augustinus, der in seiner Schrift De Vera Religione über die wahre Religion schreibt, ich versuche jetzt gleich das aus Lateinischen ins Deutsche zu übersetzen, da nämlich die katholische Kirche auf dem ganzen Erdkreis schon verteilt und gegründet ist, ist es weder sinnvoll in unserer Zeit, dass die Wunder noch andauern, noch braucht der Geist, soll die Seele das Sichtbare suchen. Also Augustinus sagt, brauchst die Wunder nicht, die sind nicht mehr notwendig. Die Kirche ist jetzt schon über die ganze Erde verteilt. Das war am Anfang der Kirche notwendig. Und außerdem sollst du einen so starken Glauben haben, dass du auch ohne die Wunder auskommst. Er wollte die Wunder auf die Anfangszeit der Kirche beschränkt sehen, da für sie für uns Spätere angeblich nicht mehr nötig sein. Der spiritualisierende Zug in seinen Äußerungen ist unverkennbar. Später allerdings hat er seine Ansicht revidiert, infolge der Begegnung mit dem Wunder im kirchlichen Leben. Er hat nämlich erlebt, dass an den Gräbern der Heiligen solche Zeichen und Wunder geschehen sind. Die bezeichnende Überschrift des entsprechenden Abschnitts in seinem bahnbrechenden Buch Gottesstadt heißt »Über die Wunder, die, damit die Welt an Christus glaubt, geschehen sind und in der Welt des Glaubens nicht aufhören zu geschehen.« Sich von der Zeichenhaftigkeit des Glaubens zu emanzipieren, zu befreien, heißt letztlich, sich vor einem Stück konkreter Menschhaftigkeit loszusagen. Zum Abschluss sei nochmals auf ein Erlebnis verwiesen, das der ehemalige Generalobere der Jesuiten Pedro Arrupe gehabt hat. Wer diesem Menschen begegnet ist, auch auf seinem Sterbebett, er hat den Abwurf der Atombombe in Hiroshima überlebt, der hatte es mit einem Mann zu tun, der vor dem brennenden Dornbusch stand, der Gott wirklich ins Angesicht schaute. Eine solche Kraft ging von ihm aus. Das war wirklich eine gewaltige Persönlichkeit. Sein Erlebnis fasst vieles von dem bisher Gesagten zusammen und macht deutlich, dass das Wunder in der Hand Gottes ein mächtiges Instrument seiner Vorsehung ist. Arrupe wurde als junger Medizinstudent in Lourdes Zeuge, wie ein von Kinderlähmung ganz verkrüppelten Mann beim Segen mit dem Allerheiligsten von einem Augenblick auf den anderen geheilt wurde. weil er als Medizinstudent eine Spezialerlaubnis hatte, konnte er bei den anschließenden Untersuchungen mit dabei sein und sich von der Authentizität des Ereignisses überzeugen. Es sollte sein ganzes Leben verändern. Er schreibt in seinem Buch Erfahrungen mit der Eucharistie: Der Herr hat ihn wirklich geheilt. Ich freute mich grenzenlos. Als ich auf diese Weise seiner Allmacht gewahr wurde, erschien die Welt um mich herum ganz klein. Ich kehrte nach Madrid zurück. Die Bücher fielen mir aus der Hand. Meine Gefährten fragten mich: Was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz außer dir. Ja, ich war tatsächlich außer mir. Ich dachte nur noch an die zum Segnen erhobene Hostie und an den gelähmten Jungen, der aus dem Rollstuhl sprang. 3 Monate später trat ich ins Noviziat der Gesellschaft Jesu, der Jesuiten in Loyola ein. Ich zweifle nicht daran, dass die Kraft, die vom eucharistischen Jesus ausgeht und die an jenem denkwürdigen Nachmittag in Lourdes aufschien, dieselbe ist, die vom historischen Jesus ausging. Arupe zieht die Linie durch vom historischen Jesus zu jenem Wunder in Lourdes. Dieses ist für ihn ein eindeutiges Zeugnis dafür, dass Gott seine Schöpfung nicht aus der Hand gibt, dass er immer noch mit schöpferischer Mächtigkeit am Werk ist. Ist nicht die Haltung Arupes die einzig angemessene, nämlich jene der Freude und der Dankbarkeit? Arupe zog für sich die Konsequenz durch seinen Eintritt in die Gesellschaft Jesu. Spätestens hier wird jede kritische Untersuchung aufhören müssen. Die Trennungslinie verläuft nun nur noch zwischen Glauben und Verweigerung. Die Gründe für jede der beiden Möglichkeiten sind dieselben wie vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Zeit, Fortschritt, Wissenschaft und Zivilisation haben nichts daran geändert. Der Einzelne, liebe Zuhörer und Zuhörerin, ist in die Entscheidung gestellt und niemand kann sie ihm abnehmen. Ich gebe jetzt gleich noch die Rufnummer durch, unter der Sie mich dann nach der Musik erreichen können. Und ich würde mich freuen, wenn wirklich viele sich einbringen würden. Sie dürfen, wie auch im letzten Jahr, sagen, wenn es Ihnen vielleicht manchmal etwas zu hoch war. Ich habe mich wirklich bemüht, es Ihnen verständlich rüberzubringen, aber es ist nicht immer ganz einfach und vielleicht versuche ich nächstes Jahr nur ein spirituelles Thema, das nicht so sehr mit der Theologie gekoppelt ist, Ihnen darzubieten. Ich gebe jetzt schon mal die Rufnummer durch. Dominik und Barbara Miller nehmen Ihre Telefonate in Münden gerne entgegen. 0700 80 85 80 85. Vielleicht haben Sie selber in der Heiligen Schrift irgendein Wunder des Herrn gelesen. Vielleicht ist Ihnen nicht klar, warum der Herr immer wieder das Verbot ausspricht, das Wunder weiterzugeben. Vielleicht haben Sie selber, so wie Arupe, etwas erlebt, was eine wunderbare Fügung war oder vielleicht so direkt ein Wunder und Sie wollen es uns weitergeben. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe. Ich sehe, dass jetzt schon sich 3 Personen gemeldet haben. Zunächst einmal Frau Dülz, Herr Nortz und Herr Feldmann. Frau Dülz, Sie rufen aus Mainz an. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Pfarrer Kocher. Ich habe mit großem Interesse Ihre Vorträge gehört. Und ich möchte gleich vorab sagen, um Missverständnisse zu vermeiden, dass ich kein Problem habe damit, dass Gott Wunder wirken kann, wenn er das will. Ja. Allerdings zur historisch-kritischen Methode, Sie haben die von Bultmann vorgestellt, die ist natürlich nicht in der katholischen Kirche beheimatet, aber selbst unter Pius dem 12. wurde von der päpstlichen Bibelkommission schon die historisch-kritische Methode in ihrer moderaten Fassung anerkannt. Mhm. Und die neutestamentlichen Berichte sind schon eine literarische Gattung und haben Bilder, wie die Orientalen sie lieben. Das ändert nichts daran, dass Gott Wunder wirken kann. Aber wie man einzelne Wunderberichte dazu deuten hat, würde ich doch der Fachexegese, wenn ich so an Schnackenbock denke, der nach wie vor sehr kompetent ist, seine Bücher gerne überlassen und nicht, was ich mir da herauslese. Dann grundsätzlich zum Problem Wunder, etwa in Lourdes. Ich schätze Lourdes sehr, ich werde auch Ende Juli wieder hinfahren. Das größte Wunder von Lourdes ist aber, dass Schwerstkranke da, ohne eine Heilung erfahren zu haben, einen tiefen Frieden empfinden im Zusammenhang mit dem Mitgefühl mit anderen Patienten. Ich habe das als junge Malteserin vor 35 Jahren erlebt, als ich den Krankentransport begleitet habe. Und dann zum Thema Privatoffenbarungen. Sie haben ja auch gesagt, die sind nicht verpflichtend. Und natürlich, wenn jemand meint, er hat eine Privatoffenbarung empfangen, wird er manchmal darüber reden, obwohl die großen Heiligen der Geschichte das nur auf Drängen ihrer Beichtväter taten. Und es ist für diese Personen sicher ein einschneidendes Erlebnis, aber es kann für einen anderen nicht verpflichtend, auch vielleicht nicht überzeugend sein. Meine Auffassung ist, das größte Wunder, was wir haben, ist die Heilige Messe, wo wir wirklich nur im Glauben wissen, das ist Jesus Christus selbst. Wir sehen da gar nichts, aber es ist das Wunder. Und dann bin ich traurig, dass in Werktagsmessen so wenige Menschen sind oder in großen Kathedralen Menschen am Tabernakel vorbeigehen, als wäre da niemand. Das ist meiner Auffassung nach das größte Wunder. Und natürlich gibt es unabhängig vom Wunder, was jemand erleben kann, auch die Vestigia Dei, die Spuren Gottes in einem Leben, dass man denkt, naja, ein Wunder ist das nicht, aber es ist doch sehr auffällig, da ist jetzt etwas, was mir sehr hilft. Ich denke, das hat jeder Mensch schon mal erfahren. Das war im Großen das, was ich sagen wollte.
Sie haben, wenn ich das sagen darf, einen sehr, sehr kompetenten Beitrag geleistet. Herzlichen Dank.
Bitte schön.
Ich stimme beim meisten völlig überein. Ich durfte auch Pilgerführer in Lourdes sein. Das größte Wunder ist, wie Sie sagen, nicht, dass das äußerlich etwas geschieht, sondern dass Menschen, die sehr verbittert, verhärmt sind, versöhnt mit ihrem Schicksal nach Hause zurückkehren. Allerdings, was mir aufgefallen ist, ich habe das damals als Theologiestudent gemacht mit einem Pater. Wir haben dann Leute gefragt, ob sie wirklich jetzt so in die Richtung Wunder etwas erlebt hätten, wo also ganz erstaunliche Heilungen stattgefunden hätten. Zu meinem größten Erstaunen und auch von dem vom Pater Gerard haben sich erstaunlich viele Leute gemeldet, die sagten, ja, sie hätten so etwas erfahren. Also es scheint doch tatsächlich öfters der Fall zu sein, als wir das vielleicht zur Kenntnis nehmen.
Aber Sie wissen, dass die Kirche äußerst vorsichtig ist, in Lourdes Wunder anzuerkennen.
Ja, das weiß ich. Ich habe sogar mit dem ärztlichen Direktor gesprochen, der dafür zuständig ist. Mhm. Und der hat sich schäckig geärgert. Das war erst vor 2-3 Jahren, der hat gesagt, die haben heute durch das Internet Möglichkeiten, dass die ganze medizinische Fakultäten heranziehen und selbst solche Wunder, die durch die kritischste, möglichste Untersuchung durchgegangen sind, werden den Diözesen zugewiesen und es geschieht nichts. Der hat sich so, also ich wirklich, der ärztliche Direktor dieses Büros, der hat sich unglaublich geärgert über diese rationalistische Einstellung, hat das gar nicht fassen können. Wenn jetzt von 300 Ärzten, die da, also der macht sich eine unglaubliche Mühe, das bestätigt wird und das dann einfach irgendwie in den Akten verschwindet. Man möchte irgendwie kein Aufsehen erregen. Scheinbar, das ist keine Polemik. Ich durfte mit ihm, mit anderen Journalisten, das war von der Diözese Augsburg, waren wir dort auch mit dem Pilgerbüro sprechen. Und der hat uns das gezeigt und das hat ein sehr großes betretenes Schweigen und Nachdenklichkeit bei uns ausgelöst. Also deshalb, ich gebe einfach die Fakten so weiter. Auch das andere, da kann ich damit gut leben, was Sie sagen. Die moderate Fassung Pius des XII. Haben Sie erwähnt, hinsichtlich der historisch-kritischen Methode. Die hat viel Gutes gebracht hinsichtlich der Datierung von Dokumenten, der Echtheit oder Falschheit von bestimmten Ereignissen. Die hat der Kirche schon genützt. Dei Verbum, die entscheidende Konstitution im Zweiten Vatikanischen Konzil, sagt ja, dass es die Exegese auch Folgendes berücksichtigen muss. Sie favorisiert ja auch die historisch-kritische Methode oder stellt sie in einem positiven Licht dar. Es geht immer auch um den gesamten Glauben der Kirche. Es geht um die kanonische Exegese, das heißt, man muss die gesamte Schrift auch mit einbeziehen und es geht um die Analogie des Glaubens. Und da sagt der Papst, unser jetziger Papst in seinem Jesusbuch, dass das bei weitem noch nicht eingeholt worden ist. Insofern, wissen Sie, wie soll ich sagen, Sie mögen sicher recht haben mit Ihrem kritischen Ansatz, dass ich vielleicht Mannes der Fachexegese überlassen soll. Ich bin kein Exeget vom Beruf, aber ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Darf ich Ihnen vielleicht, und darum freue ich mich sehr über Ihren Anruf, ein ganz persönliches Erlebnis erzählen. Das war 1981, ich war dann junger Student, das erste Semester. Saß da drin und hörte mir jetzt zum ersten Mal exegetische Vorlesungen an. Das ging damals schon ziemlich gleich zur Sache. Wir hatten kaum Griechisch gelernt, kaum das Einführen in das wissenschaftliche Arbeiten, kaum die Einführung in das Alte und Neue Testament, ging schon los. Und erinnere mich noch, dass der Exeget ziemlich klar dargelegt hat. Er hat es nicht direkt gesagt, aber einfach durch die Literarkritik, durch die Redaktionskritik das Wunder eigentlich nicht gegeben hat. Ich hatte damals ein unglaubliches Glück oder eine Fügung der Vorsehung, dass ich mich sehr intensiv mit dem Leben der Heiligen schon beschäftigt hatte. Das kam jetzt auch bei meinen zusammenfassenden Worten nochmal zum Ausdruck. Don Bosco, Heilige Pfarrer von Ars. Und da war mir klar, dass hier ein Widerspruch bestand. Denn auf der einen Seite sollten die Wunder des Neuen Testaments grundsätzlich ausgeschlossen werden, aus bestimmten methodischen Überlegungen heraus. Auf der anderen Seite waren sie im Leben der Heiligen Wirklichkeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in diesem Augenblick auf die Seite des Wunders geschlagen.
Ja, ja, das kann ich auch gut verstehen. Abschließend, mir fällt gerade noch was ein. Es gibt ja auch Adrienne von Speyer und Urs von Balthasar. Ja, Adrienne von Speyer, verwitwete Ärztin, hatte wohl Visionen, die sind nie anerkannt worden, aber sie sind das Werk von Urs von Balthasar sehr eingegangen.
Ja,
das ist eine hochspannende Geschichte, wenn man das mal verfolgt in seinen Werken, wie er von ihren Visionsberichten, die sie zum Teil diktiert hat, beeinflusst wurde, dabei aber trotzdem nicht fantasiert hat in seinen Schriften, sondern sehr rational jetzt im besten Sinn gearbeitet hat.
Auch mit Privatoffenbarung haben Sie völlig recht. Die großen Heiligen, die gerade solche Offenbarungen hatten, waren damit sehr zurückhaltend und haben das so gut wie nie, haben eher noch gewarnt, obwohl sie selber solche Visionen und Offenbarungen hatten. Das
genau,
ist sicher richtig. Danke sehr.
Ich danke Ihnen.
Vielen Anruf.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Bringen Sie sich ein. Ich möchte heute Abend mit Ihnen sprechen. Danke auch denen, die jetzt noch in der Leitung sind und Geduld hatten. Herr Paul Nortz aus Rottenburg. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich möchte zunächst mal Dank sagen für Ihre Sendung, dass Sie da den Mut haben, das Thema aufzugreifen. Denn man hört ja sehr, sehr wenig darüber, die Wunder. Und das ist für mich halt die Grundfrage, wenn die Wunder, das erste Wunder, die Jungfrauengeburt oder der 25. März, die Empfängnis, die Auferstehung, wenn das nicht keine Wunder sind, dann frage ich mich, auf was beruht der Glaube der Theologen?
Ja, das ist schon, wissen Sie, jemand hat mal gesagt, wenn wir im Credo auf Lateinisch beten, Natus ex Maria Virgine, das ist verbindliches Glaubensgut. Und das ist auch auf einem Konzil als zum Glauben gehörend definiert worden. Das ist also nicht mehr in die Verhandlungsmasse, ich sage es jetzt sehr salopp, drinnen, sondern das gehört wesentlich zum Glauben. Wenn wir das beten, dann kann es doch nicht sein, dass wir hinter dem Rücken die Finger kreuzen, wenn wir einen Meineid, wenn wir jetzt etwas Verkehrtes sagen. Verstehen Sie, das gehört wesentlich dazu. Sie haben völlig recht, ja.
Das ist so zentral.
Schauen Sie, Ratzinger, Kasper, Schäfzig, das sind ja nicht irgendwelche Leute. Der jetzige Papst, Kardinal Kasper, Kardinal Schäfzig, schreiben hier völlig unmissverständlich zur Jungfrauengeburt. Ich zitiere jetzt einfach den Papst. Wir können jetzt sagen, der eigentliche Grund in den Gründen gegen das Bekenntnis zur Jungfräulichkeit Mariens liegt nicht im Bereich historisch-exegetischer Kenntnis, sondern in weltbildlichen Vorgaben. Die exegetischen Gründe explizieren diese Vorgabe mit den Mitteln des historischen Denkens. Die Ursache des Nein gegen die Jungfrauengeburt liegt im Weltbild. Also in dem, was man, das schreibt drin Tochter Zion, und das ist ein Klassiker, dass man einfach Wunder nicht für möglich hält. Und Kasper, genauso Kardinal Kasper, es sind im Grunde gar nicht die vermeintlichen neuen historisch-kritischen Einsichten, welche zur Bestreitung der Jungfrauengeburt führten, sondern neue weltanschauliche Positionen, welche sich der historischen Mittel bedienen. Und da müssen wir einfach sagen, so nicht, Freunde.
Ja, weil Sie gerade den Kasper zitieren, ich verstehe immer noch nicht sein Zitat, das Sie in der ersten Sendung gebracht haben, mit der Rückprojektion der Apostel nach Himmelfahrt zum Thema Brotvermehrung.
Ja, er schreibt, das kann ich Ihnen auch jetzt gleich noch bringen, ich habe es jetzt gerade zufällig aufgeschlagen, sogenannte, schreibt in seinem Jesusbuch, sogenannte Naturwunder braucht man dagegen mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht als historisch anzusehen. Die wunderbare Rettung aus dem Seesturm, das Wandeln auf dem See, die Verklärungsszene, das Brotvermehrungswunder und der Fischfang des Petrus nennt er unter formgeschichtlichen Aspekt Rückprojektion von Ostererfahrung das irdische Leben Jesu.
Und wann hat er das geschrieben?
Das hat er in den 70er Jahren geschrieben. Ich durfte ihn später auch mal treffen und er hat dann auch gesagt, dass ein Mann, ob das sich jetzt auf das bezieht, weiß ich nicht. Aber er hat dann auch mal später gesagt, das war erst vor ein paar Jahren, dass ein Mann es heute so nicht mehr vertreten würde.
Ja, das sind doch zentrale Aussagen, weil das kann doch, wenn er sagt, Rückprojektion, schon die Formulierung, die klingt ja nicht unbedingt theologisch, sondern eher psychologisch, oder nicht?
Ja, also die Rückprojektion meint, dass es im irdischen Leben nicht stattgefunden hat, weil Jesus hier eine Leiblichkeit zugesprochen wird, die er eigentlich erst nach Ostern gehabt hat. Aber wer sind denn wir, dass wir Jesus vorschreiben können, wann er diese, er ist ja der Sohn Gottes immerhin, diese Leiblichkeit annehmen kann und wann er sie nicht annehmen kann. Wenn er der Sohn Gottes ist, dann kann er diese verklärte Leibexistenz, die auch über das Wasser zum Beispiel in der Lage zu gehen ist, jederzeit doch annehmen. Das meine ich. Warum müssen wir dann gleich sagen, ja, das sind Dinge, die nicht historisch sich ereignet haben, das sind Rückprojektionen.
Ja, hat das der Kasper selber erfunden oder hat das irgendwo abgeschrieben? Oder hat irgendjemand souffliert?
Sie fragen schon heftig, aber das ist gut.
Ich bin Rotenburger, er war bei unserem Bischof, ich habe ihn ja hier erlebt und so.
Nein, das wissen Sie, dass diese Dinge
sind. Der Dom so renoviert, dass ich heute sage, klerikaler Vandalismus, ich gehe lieber in Zwickental, nicht mehr im Dom, in dem ich groß geworden bin, seit Generationen, machen wir Ministranten im Dom, ja. Man passt nicht mehr rein, das tut uns eigentlich sehr, sehr weh.
Ja. Na, diese, dass es Rückprojektionen sind, das ist in der Aufklärungszeit bei Reimarus, bei vielen dieser Spinoza, vielen dieser Theologen, David Strauss, aufgekommen. Und das hat sich eigentlich, das ist nichts Neues, die letzten zwei Jahrhunderte so gehalten. Man ist erstaunt, wenn man diese Bücher liest von Strauss, die jetzt doch immerhin schon 170 Jahre alt sind, dass man eigentlich bei vielen über die ganz extrem kritischen Einwürfe dieser Leute nicht hinausgekommen ist, dass das immer wieder, es wird vielleicht moderner formuliert, moderner verkleidet, aber es wird das, im Grunde genommen immer wieder das Gleiche runtergebetet und ich wäre mal dankbar, wenn Sie sich auch wieder was Neues einfallen lassen würden. Sage ich jetzt ein bisschen, gebe ich zu, polemisch.
Sie dürfen schon deutlich reden, aber Frage zum Bultmann, den kennt auch jeder katholische Theologe. Ja. Ist es nötig, dass wir den jungen Theologen sowas präsentieren?
Es ist schon wichtig, weil die Ausführungen von Herrn Bultmann im Gros vieler moderner Theologen stecken. Also das, was Bultmann gelehrt hat, ist noch nicht sozusagen erledigt. Das ist noch unglaublich en vogue, das ist, hat noch große Bedeutung. Der Aufsatz von Bultmann, das müsste man heute irgendwie leicht finden, Neues Testament und Mythologie hat, ich habe es jetzt schon vor einigen Jahrzehnten gelesen, hat meines Wissens nur 30 oder 40 Seiten. Wenn Sie den gelesen haben, und er ist nicht schwer, dann verstehen Sie eigentlich ganz tief, was, das ist auch mehrfach aufgelegt worden, er hat es im Krieg geschrieben, im Zweiten Weltkrieg, ist dann aber erst in den 50er Jahren sozusagen als Bombe hochgegangen, dann können Sie ganz tief die Wunderkritik und vieles von den modernen Disputen und Auseinandersetzungen verstehen. Ich habe da in meiner Doktorarbeit hinten das aufgeführt. Ich schaue gerade mal nach, diese Schrift von ihm, da kann ich es Ihnen genau nennen, Bultmann. Neues Testament und Mythologie, das Problem der Entmythologisierung der neutestamentlichen Verkündigung. Also er ging daran, alles zu entmythologisieren und hat alles gemeint, was damals berichtet worden ist, von mythischer Einkleidung befreien zu müssen. Da gibt es einen Nachdruck der 1941 erschienenen Fassung, und das habe ich damals gefunden in Beiträgen zur evangelischen Theologie, theologische Abhandlungen. Jüngel hat das 1986 herausgegeben. Ich bin sicher, das war die wichtigste Schrift des 20. Jahrhunderts, also jene, die am meisten Echo hervorgerufen hat. Ich bin sicher, dass das immer wieder aufgelegt worden ist. Rudolf Bultmann, Neues Testament und Mythologie.
Und er hat dann so viele Anhänger oder Nachbeter gefunden, oder wie?
Ja, das war vom Echo her war das eine der wichtigsten Schriften des 20. Jahrhunderts.
Ja, und, ja, das ist muss so. Ich das übernehmen, was der sagt? Oder muss ich das glauben? Oder?
Ja, um Gottes Willen nicht.
Ja, deswegen frage ich ja, müssen unsere katholischen Theologen da mitmachen?
Nein, um Gottes also wir können ja nicht das Credo zum Beispiel beten, auferstanden von den Toten und glauben, dass er gar nicht leiblich auferstanden ist. Wir können doch nicht sagen, geboren von der Jungfrau Maria und wir glauben, dass Josef der Vater ist. Das geht doch nicht. Also wir können das nicht übernehmen. Er sagte, erledigt ist die Präexistenz, also dass Jesus in der Herrlichkeit des Vaters war, bevor die zweite Person der Dreifaltigkeit Mensch geworden ist. Erledigt ist die Himmelfahrt, erledigt ist die Jungfrauengeburt, erledigt ist die leibliche Auferstehung. Das können wir doch in keinster Weise annehmen. Er schreibt ja dann, und das war einer der wichtigsten Aussagen in diesem Aufsatz, und dann verstehen Sie, woher seine Einrede kommt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben.
Das ist ein ziemlich primitiver Materialismus, oder?
Genau so ist es. Also wenn Sie das, darum sage ich, lesen Sie das doch, machen Sie bitte alle, ich möchte jetzt nicht ein theologisches Seminar hineinzwängen, aber es ist teilweise auch bei Strauss so unglaublich primitiv. Es ist ein ganz billiger, primitiver Rationalismus.
Und den haben dann tausende Theologen übernommen und sich beeinflussen lassen.
Das ist dann...
Auch katholische.
Von, ja.
Das ist doch Katastrophe.
Ja, das habe ich ein bisschen versucht aufzuzeigen. Oder jetzt bringe ich mal den anderen Kollegen, der vor Bultmann geschrieben hat. Das war der Strauss. Er möchte die Wunder mythologisch verdampfen lassen, möchte also nachweisen, dass das größtenteils nur Mythen waren.
War der Strauss auch in Tübingen im Stift, ja?
Das weiß ich nicht, der hat im 19. Jahrhundert gelebt.
Ja, natürlich, also, Sie kennen ja auch das Tübinger Stift, da sind ja viele.
Also, der Strauss, das ist auch nur ein Aufsatz, der 20 oder 30 Seiten hat. Strauss geht von, das war der Aufsatz, der im 19. Jahrhundert am meisten Aufsehen erregt hat, am meisten Echo hervorgerufen hat. Er schreibt 1834, alles, was geschehen ist, ist natürlich geschehen. Der ausgezeichnetste Mensch ist doch immer nur Mensch gewesen. Und dass es folglich mit all dem, was in der Urgeschichte des Christentums jetzt als vermeintliches Wunder die Augen blendet, in Wirklichkeit nur natürlich zugegangen sein kann. Vernunft und Erfahrung allein müssen die Ausgangsbasis sein. Jesus kann deshalb niemals dem Gesetz der Schwerkraft zum Trotz auf dem Wasser gewandelt sein. Er kann niemals durch einen bloßen Segensspruch Nahrungsmittel vermehrt, Wasser in Wein verwandelt und Tod ins Leben zurückgerufen haben. Zitat, denn all dergleichen Erfolgen pflegen wir sonst nur im Gebiete des Märleins oder des Aberglaubens, niemals auf dem Boden der Geschichte zu begegnen. Undenkbarkeit wird für ihn zum Wahrheitskriterium für die Offenbarung. Da muss ich sagen, lieber guter Mann, nimm doch die Wirklichkeit immer unverstellt zur Kenntnis, wie sie ist. Ich habe jetzt gerade heute ein Buch von Wilhelm Chamonix in der Hand gehabt, Auferstehung, Auferweckungen aus dem Tode. Das sind aus den Kanonisationsakten der katholischen Kirche, also bei Heiligsprechungsakten, diese Berichte gesammelt von Totenauferweckungen. Hieronymus Genin war einer von ihnen, der ist in einen reisenden Bach gestürzt. Man hat ihn dann stundenlang gesucht, nicht gefunden. Schon damals hat es im 17. Jahrhundert jemand gegeben, der immer wieder dann auch die Toten geborgen hat. Der hat nach ihm getaucht, hat ihn dann auf dem Grund nach 3 oder 4 Stunden des Flusses gefunden. Man hat ihn geborgen. Das Gesicht war so aufgedunsen, dass ihn nicht einmal sein leiblicher Bruder mehr richtig erkannt hat. Also so, und das schwören die Leute bei ihrer eigenen Seligkeit, dass es so war. Also die sind auch gerichtlich einvernommen worden. Man hat ihn dann aufgebahrt. Der Pfarrer kam, hat auch gesehen, dass hier nichts mehr möglich ist. Man hat noch die Adern, eine Ader geöffnet. Es kam kein Tropfen Blut mehr raus. Der war tot wie eine Maus. Und dann hat aber jemand gespürt, er soll für ihn ganz intensiv beten, dass Gott ihm das Leben, er hat einfach so gespürt, zurückgibt. Und er wurde wirklich von einer Sekunde auf die andere auferweckt. Diese Dinge sind sehr glaubwürdig bezeugt und sind teilweise auch im 19. Jahrhundert geschehen, wo man es eigentlich vernünftigerweise nicht anzweifeln kann. Gott hat diese Mächtigkeit und er setzt sie manchmal ein, um zu zeigen, dass es ihn gibt, um unseren Glauben zu stärken und um zu zeigen, dass er in der Lage ist, seine Versprechungen, nämlich den neuen Himmel und die neue Erde heraufzuführen, in der Lage ist. Ja.
Prima, da danke ich mal.
Ja, das war jetzt, Sie haben mir Gelegenheit gegeben, ich muss mich bedanken.
Nein, ich freue mich eigentlich riesig, dass Sie das Thema so lange ausführen und so tief. ausführen, ja. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Ja, danke, Herr Feldmann.
Ade und Ade im Radio sowieso, danke.
Ja, segnen Sie.
Gute Zeit.
Ja? Ihnen auch gute
Dankeschön.
Zeit.
Dankeschön, Ade.
Ade. Ja, das war jetzt wirklich so ein Streifzug und das waren so auch die wichtigsten Zitate von diesen Theologen. Wissen Sie, diese Sachen sind nicht vom Pape. Schon damals, als ich diese Vorträge 2005 gehört habe, sind etliche wirklich gestandene Leute, die keineswegs wundersüchtig sind, die in der Wirklichkeit zu Hause sind, auf mich zugekommen und haben gesagt, Herr Pfarrer, wenn man eigentlich mit diesen Vorstellungen bombardiert wird, dass die Wunder nicht gibt, dass alles nur natürlich zugegangen sein kann, und wenn man heute in der Welt der Wissenschaft das Wunder sowieso systematisch von herein ausschließt, dann kann das einen schon ankränkeln. Das bleibt für den eigenen Glauben nicht folgenlos. Wie sollen Sie dann im Gebet noch hoffen, dass Gott Ihnen hilft? Dass Gott eingreift? Dass er Zeichen setzt, Wunder wirkt? Ja, zu welchem Gott beten wir denn da eigentlich? Bete ich da nur zu irgendeinem, der über den Sternen sitzt, mir zuschaut und sagt, sorry, ich würde dir gerne helfen, aber leider kann ich es nicht. Da geht es schon um ganz Entscheidendes. Ich sage Ihnen auch noch eines, dass jetzt in Zeiten der Sattheit können wir uns so einen Glauben leisten. An so einen Gott, man nennt das den deistischen Gott, der irgendwo sich auf eine Wolke zurückgezogen hat, aber ansonsten nicht eingreift in diese Wirklichkeit. Ich habe auch die Literatur zur Vorsehung im Zweiten Weltkrieg studiert. Und da schreiben viele, dass dieser philosophische Gott, den sie sich da zurechtgelegt haben, der nicht wirkt, der nicht eingreifen kann, der machtlos ist letztlich, wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Unter dem Donnern der Granaten, dem Knattern der Maschinengewehre, ist vielen klar geworden, dass es diesen Gott nie gegeben hat. Und sie haben dann geschrien zu diesem einen Gott und sie wussten plötzlich mit einer Urgewalt, dass es ihn gibt und dass er helfen kann. Deshalb müssen wir uns schon Acht geben, unter welchen Bedingungen wir hier auch Theologie betreiben, ob wir das jetzt uns in einer gewissen Sattheit ob es uns einfach leisten können, irgendwie solche philosophische Gottesbilder aufzustellen, tun, oder ob das dann auch unter Bedingungen mal stattfinden kann, wo wir sehr, sehr wohl darauf angewiesen sind und dass es diesen handelnden Gott gibt, der uns wirklich hilft. Frau Theresia Seisenberger aus dem Landkreis Mühldorf, Sie warten schon lange. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Kocher. Ich habe jetzt eher eine Vorträge gehört, bis auf gestern an nicht. Und wir sind schon viel, ich bin ja nicht theologisch studiert, aber mir das ist interessiert. Viel ist mir zu hoch gewesen, wie Sie so eingangs gesagt haben. Aber mir hat am besten haben mir die Wundererzählungen gefallen von Ihnen, was Sie da erzählt haben, weil mir das einfach furchtbar interessiert. Ich muss auch sagen, ich habe auch ein großes Heiligenbuch, das, wo mich furchtbar die Heiligen immer schon interessiert, schon als Kind her praktisch schon bald. Und ich muss sagen, jetzt auch von den Wunder, was Sie so gesagt haben, dass das alles abgestritten wird. Also, ja, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass das alles so abgestritten wird, von den ganzen Büchern, die Sie da vorgelesen haben. Mhm. Aber ich denke mir einfach, ich glaube, man hat einfach selber so einen Glauben, da wo man sagt, ja, ich lasse mich jetzt von dem gar nicht irre machen, sondern ich weiß ja mein Glauben. Und ich glaube, man sollte doch gar nicht so kompliziert da an die Bücher sich hängen, sondern den Glauben, wo man in sich hat, ja, leben. Man kriegt ja doch was mit. Ich habe es wenigstens mitgekriegt, muss ich sagen. Und man glaubt ja an das alles. Und man lebt ja eigentlich selber, wenn man im Leben ein bisschen einhört. Ich bin jetzt sehr, sehr krank, ich bin daheim, ich bin draußen nur mit Rollstuhl unterwegs und so. Aber man kriegt doch eigentlich was mit, was man selber erlebt. Selber kleine Wunder, muss ich sagen. Und das ist doch schon das, wo man sagt, es gibt ja, es gibt Gott. Den kann man gar nicht abstreiten. Es gibt ihn. Und man kann ihn spüren.
Was Sie sagen, das ist richtig. Es gibt 5 Möglichkeiten, Gott im Leben zu erkennen. Und eines davon, das ist, dass ich auf mein eigenes Leben schaue. Es gibt manchmal ganz eigenartige Fügungen. Man muss schon beide Augen zumachen, wenn man da Gott nicht erkennen will. Aber Sie haben recht, man kann Gott wirklich vor allem auch wenn man schon in die Jahre gekommen ist und zurückschaut, erkennen in den Fügungen des eigenen Lebens. Diese sind jetzt nicht Wunder im strengen Sinn, dass also jetzt irgendwie an der Materie etwas geändert wird. Es sind Wunder der Fügungen.
Es sind so kleine Erlebnisse-Wunder, genau. Muss ich sagen. Ich habe jetzt erst jetzt im Pfingsten eins erlebt und das war für mich so. Ich war im Pfingstgottesdienst nicht am Vormittag, sondern auf Abend. Da sind bei uns von 30 kommen da die Pfingstwallfahrer. Mhm. Und kommen so ungefähr 200 Personen. Und da wollte ich einfach hin, da war ich letztes Mal das erste dort. Und ich habe geschaut, dass ich da hinkomme. Ich muss aber dann schauen, dass mich jemand mit Rollstuhl zur Kirche vorfährt. Ja, und dann, es war nichts. Und dann auf einmal kommt ein Besuch zu mir. Ja, und dann haben wir so geredet. Ja, sie wollen jetzt auf die Nacht in die Kirche. Ja, ich auch, habe ich gesagt. Schiebst du mich in die Kirche vor? Ja. Und dann so ganz ohne vorher irgendwo Gedanken mal, ich war in der Kirche. Es war wunderbar. Es ist mit Psychharmonika gespielt worden und mit Gitarre und dann so neue geistliche Lieder. Also wunderbar ergreifend für mich, weil ich ganz selten zur Kirche komme. Und dann wollte ich eigentlich noch mit dem Pfarrer schnell ein bisschen ein paar Worte vielleicht wechseln, aber ich habe gesehen, dass noch an der Kirche eine ganze Menge dastehen an Personen, die wohnen Quartiere suchen, weil die werden dann über Quartier übernachten. Und dann, da ich seit letztes Jahr im August ein Pflegebett habe und dann ein Bett übrig habe, obwohl jetzt ich eigentlich auch schwer krank bin, ich habe mir einfach gemalt zum Pfarrer und gesagt, ich habe ein Bett und ich stelle es zur Verfügung. Und er hat gesagt, aber mit der Verpflegung ist bei mir nicht weit her. Erstens kann ich nicht viel essen, ich habe gerade das, was ich essen kann. Sagt der Pfarrer, das macht nichts und hat zu der Menge gesagt, wer geht mit ihr mit? Ist gleich ein Herr, hat sie sich hergestellt, der ist von Eichhoff-Friedberg gewesen. Und der ist mit uns dann heimgegangen und es war bei mir alles ganz, ganz einfach. Mhm. Und der Herr war so überglücklich, er will reingekommen, er hat gesagt, ein Schlafzimmer, du brauchst so was, irgend so und so. Und dann haben wir uns hergesetzt, haben ein bisschen geredet und so. Dann sagt er, ich bin im Fünf-Sterne-Hotel gelandet, hat er gemeint. Obwohl jetzt bei mir wirklich ganz einfach alles bescheiden ist. Aber er hat sich so wohl gefühlt, Gott, bei mir ist viel religiöse Sachen aufgehängt. Mhm. Ich habe die 3 Prämünzbänder aufgehängt, weil bei uns mehrere Prämünzen schon waren. Mhm. Und das habe ich ihm gesagt und der hat sich so wohl gefühlt und hat dann Papstbeutel stehen sehen und so. Das ist ihm gleich ins Auge gefallen. Und ja, und der in den nächsten Tag habe ich gesagt, magst du noch, ich habe ihm einen Joghurt noch ein bisschen hergekriegt, weil ich wusste, dass er den gerne mag und so. Und dann, er hat sich über meine Krankheit informiert, weil das hat er noch nicht gehört, was ich das habe. Ich habe das CFS, das Chronic-Fatigue-Syndrom, da wurde auch ein Vortrag gemacht, wo ich auf Anfrage von meinen Dings gesagt habe, ist gemacht worden. Und er war so interessiert über alles und ich sage, ich hätte mir das nicht so aussuchen können. Mhm. Und das ist alles so gelaufen. Und das ist doch von irgendwo hergesteuert.
Ja, wenn man so auf das eigene Leben zurückschaut, kann man oft erstaunliche Fügungen feststellen.
Ja, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber trotzdem, ich habe schon viel hinter mir. Und wenn ich mein Leben wirklich zurückschaue, dann sage ich, es ist mir immer wieder jemand zur Seite gestellt. Und Gott, ich habe jetzt seit 92 oder besser noch 93, einen ganz guten geistlichen Begleiter. Der ist zwar letztes Jahr auf Stadt Mühldorf gekommen, aber ich habe immer noch Kontakt. Und es war auch irgendwo von oben her.
Ja, klar, das ist das,
was ich sage. Das sind die kleinen Schritte und vom Glauben, die was einen zum Glauben bringen.
Ja, genau, das ist richtig, weil das große Wunder, da werden wir oft vergeblich warten, bis sich das ereignet.
Das im nächsten Leben. Genau. Ich sage, im nächsten Leben, da gibt es nur was Schönes, weil jetzt ist sowieso das Leiden da. Gut. Also jetzt wächst bei mir und so. Aber ich sage gerade, man muss das Kleine sehen.
Danke sehr.
Das Kleine ist groß.
Ja, vergelt's Gott für Ihren Beitrag. Ich möchte noch den anderen auch die Möglichkeit geben.
Und ich möchte
Ihnen
sagen, ich höre Ihnen ganz, ganz gern zu, wenn Sie reden, weil Sie das so praktisch sagen und einfach Ihre Meinung sagen. Das möchte ich auch noch sagen.
Das ist schön. Danke sehr.
Freut mir immer. Ich habe erst seit letztes Jahr im Oktober einen Radio Horeb Sender und den aber ich höre noch so oft, ganz oft. Also er ist wirklich sehr gut und bereichert mich.
Vergelt's Gott, danke sehr.
Und ich wünsche Ihnen alles Gute und
danke.
Vielleicht hören wir uns wieder.
Jawohl, vergelt's Gott. Wiederhören. Ich wollte noch ergänzen, dass ja, die Frau hat gesagt, dass der Glaube doch nicht so kompliziert sein soll, also ganz einfach, das ist schon recht und richtig, aber wir müssen auch Auskunft geben können, so schreibt der Apostel Petrus, über die Hoffnung, die uns erfüllt. Und wir können da nicht an den Strömungen der Zeit einfach vorbeigehen und zu tun, als ob diese ganzen Anfragen, die an den Glauben da sind, nicht existieren würden. Deshalb behandle ich ja auch in der Mittagszeit das Papstbuch. Der Papst macht ja nichts anderes, als dass er, wenn Sie da mal genauer hinschauen, sich auch gerade mit diesen Anfragen, die besonders auch von der Exegese herkommen, kritisch auseinandersetzt. Hervorragend, wie ich meine, indem er wirklich auch die Kriterien der Schriftauslegung von den Kirchenvätern, wie es das Zweite Vatikanische Konzil Dei Verbum gewollt hat, auch anwendet. Jetzt bitte ich um Entschuldigung, weil ich den Herrn Feldmann schon länger warten habe lassen. Grüß Gott, Herr Feldmann.
Grüß Gott, Herr Pfarrer, mir ging es um Folgendes. Man kann das Thema auch von der anderen Seite sehen. Zunächst mal hat die Frau wunderbar dargestellt, was ich auch sagen wollte. Also können wir das Thema abhaken. Die Lebenserfahrung zeigt, er ist unser Hirt, er steuert uns, ist der Herr. Und der Herr sagt, zeigt uns, wo es lang geht. Selbst wenn wir mal bockig sind, das war ich öfter. Mhm. Dann sagt er mir dennoch, er gibt es nicht auf, dann sagt er mir dennoch, mein Mensch, wenn ich schon sage, dann mach ich jetzt mal das und das geht. Dann merke ich, es sind kleine Wunder und Fügungen, durch die er ein ganzes Leben lang mich als Sehbehinderten geführt hat. Früher habe ich es nicht gemerkt, in der Blindenschule habe ich auch nichts geglaubt. Und dann später habe ich langsam gemerkt, er führt, er steht dahinter, hinter diesem Leben, das er so, wie sagt er, ein Bischof mal, auf krummen Wegen, hat er ein Bischof neulich mal so schön gesagt, schreibt Gott gerade. Und das sind die kleinen Wunder, die jeder kleine Glaubende erkennen kann. Und zwar manchmal jeden Tag, wenn er seine Gebete macht, wenn er zu Gott betet und dann merkt, wie er auf die Gebete antwortet, da muss ich gar nicht mehr die tollen Exegetin sagen, mal. Nur wenn mich jetzt einer fragt, der ein bisschen schlauer ist als ich, dann sage ich ihm, lieber Freund, ich habe etwas studiert, privat, ich habe die Grundlagen der Bibel studiert, wo die herkommen, habe festgestellt von Historikern mir sagen lassen, dass die Bibel historisch echt ist. Ich habe mir sagen lassen von einer Sendereihe in der Adventszeit, hier ist im Dezember, dass wissenschaftlich festgestellt ist von Historikern, die da ernst zu nehmen sind, dass man zum Beispiel, wenn man durch Jerusalem geht, im Johannesevangelium, dass man die Dinge so vorfindet, wie sie bei Johannes stehen. Und dass man am See Genezareth, Kafana und so alles so vorfindet, wie es im Markus-Evangelium steht. Das heißt, wie es der Petrus dem Markus und den Römern gesagt hat, und der Markus hat es halt schön aufgeschrieben. Und das kann man, wenn man das historisch heute weiß, dann kann man sagen, liebe Zeit, warum sollen denn dann die Wunder nicht stimmen, wenn ich genau weiß, alles andere stimmt?
Ja, Sie haben ins Schwarze getroffen, gerade das Johannes-Evangelium, ist historisch, das habe ich heute Mittag ja auch gesagt, äußerst zuverlässig. Man hat immer das in Abrede gestellt. Man hat gesagt, Johannes hat vieles theologisch gedeutet an den Fakten vorbei, aber es ist kaum ein anderes Evangelium historisch so zuverlässig wie das Johannes-Evangelium. Ja. Auch das Markus-Evangelium enthält vieles in dieser Richtung. Wenn Sie schon mal im Heiligen Land waren, dann ist man auch ganz erstaunt, wie viele Kapellenorte, die jetzt vielleicht auch gar nicht so von den großen Besucherströmen aufgesucht werden, noch oder auch Ausgrabungen, die jetzt da stattgefunden haben, Ereignisse, Erinnerungen an historische Ereignisse der Heiligen Schrift festhalten. Das gibt eigentlich mehr als jetzt so die großen Orte wie Nazareth, Bethlehem, Jerusalem. Da gibt es viele so kleinere Orte, wo noch, also am See von Tiberias, dort, wo diese Primatskapelle ist, also viele so Punkte, wo man das historisch lokalisieren kann oder wo schon seit ältester Zeit das so gesehen wird. Danke sehr, Herr Feldmann.
Ja, wiederhören.
Alles Gute, wiederhören.
Danke gleichfalls.
Frau Fächler, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Dr. Kocher. Ja, ich glaube, Sie haben ja auch gesagt, es sind nicht so Exerzitien, es sind theologische Vorträge. Und da haben Sie ja auch wirklich etwas abgefordert, denn auch als Sie mal am Freitag sagten, ihr habt das jetzt langsam vorgetragen, also es war doch noch ziemlich rasant. Und ich bin Ihnen sehr dankbar, Sie haben da die gerade Linie aufgezeigt, die war im Seminar noch beim Bultmann, als Bultmann da groß rauskam. Ich war sehr skeptisch damals, aber ich habe auch gesehen, wie viele so befreit aufatmeten, weil sie das eben jetzt leichter, so meinten sie, glauben konnten. Und Sie haben auch gesagt, dass Bultmann nicht, er wollte eigentlich Glauben erleichtern. Also das fand ich gut, dass Sie das so sagten. Ich habe dann eins mit dem Existenzialismus, wenn ich jetzt eine Frage stellen darf. Ja. Da sagten Sie, der würde den Sinn verneinen. Ja, diese Richtung. Also da meinen Sie den atheistischen Existenzialismus. Es gibt ja auch noch den christlichen. Zum Beispiel Gabriel Marcel ist ja ein französischer christlicher Philosoph. Er war, glaube ich, 65, ich bin schon sehr alt, in Paderborn. Und das ist ja auch einer, der wirklich, da kann man nicht sagen, dass er den Sinn verneint. Also er war Existenzialist.
Ja.
Und also es gibt diese Richtung auch. Und ich glaube, dass der auch den Religionsunterricht dann beeinflusst hat, sodass man mehr sich sagte, man muss das Leben des Kindes, also des Menschen, den ich jetzt unterrichte, noch mehr hineinnehmen in den Religionsunterricht. Ja, dann wurde es also anders gestaltet, wurden die Bücher vielleicht manchmal wieder zu viel dann darauf ausgerichtet, anstatt wirklich auch wieder Bibelunterricht und so weiter zu machen. Aber ich glaube, christlicher Existenzialismus ist doch zu akzeptieren, meine ich. Also es war so jetzt mal meine Frage.
Ja, es ist nicht von vornherein abzulehnen, das ist richtig. Sie haben auch dargelegt, und da muss man Bultmann schon auch gerecht werden, er hat jetzt nicht von vornherein auf Zerstörung des Glaubens abgezielt, sondern er wollte den modernen Menschen, den Zeitgenossen von heute helfen, indem er die Bibel von vermeintlicher mythologischer Rede entkleidet und damit zum eigentlichen Kern vorstößt. Schlier, das Heinrich Schlier ist einer der wirklich der großen Theologen unserer Zeit, schreibt aber über ihn, dass alle, die Bultmann in dieser übertriebenen Enthistorisierung gefolgt sind, dass man also jetzt nur noch diesen existenziellen Glauben haben soll, alles muss in der Schwebe gelassen werden. In der Schwebe nicht einmal nur des konkreten Wortes der Heiligen Schrift, sondern des aus der Schrift vielleicht sie ereignenden Geisteswortes, das nie Gestalt, nie Konkretion annimmt, nie auswendig wird, also nach außen geht, sondern nur aufgefangen im jeweils existenziellen Glauben, der aber auch gar nicht existiert, sondern sich sofort wieder verflüchtigt. Meine Güte.
Ja, ich habe ihn nicht angenommen.
Das wissen Sie da, von so einem Existenzialismus, was soll man davon halten? Übertriebene Enthistorisierung, Schlier, ist nicht Stärke, sondern Schwäche des Glaubens. Ein Verständnis von Offenbarung, das die Welt nicht mehr einbezieht, führt, so schreibt Schlier wörtlich in seiner kurzen Rechenschaft, zu Glaubensnot und Abfall. Die deutschen Bischöfe haben deshalb hier ganz klar ihre andere Sicht in der damaligen Zeit, als das diskutiert worden ist, eingebracht. Und der Papst hat in einer, das weiß ich noch, enorm aufsehenregenden Rede in Lyon und Paris über die Krise der Katechese dargelegt, dass heute eine ganz fatale Tendenz, und die hat Bultmann halt leider stark bedient, existiert. Überall, wo es um das konkret Leibliche geht, reale Präsenz Jesu Christi in der Eucharistie, die Realität der Jungfrauengeburt, die wirkliche, reale Auferstehung des Herrn, dass er einen wirklichen Auferstehungsleib gehabt hat, ins rein Geistige abzudrängen. Also dass das irgendwie alles, das Christentum sich von der konkreten Materie, von dem wirklich Geschichtlichen entfernt. Und das ist letztlich Zerstörung des Glaubens, nimmt auch die Schöpfung, die Wirklichkeit, wie sie Gott uns gegeben hat, nicht ernst. Die Heilsgeschichte, das Heilswirken Gottes geht nicht an der Schöpfung vorbei. Und das muss man dem Herrn Bultmann ins Stammbuch schreiben.
Also ich wollte jetzt nur auf diesen christlichen Existenzialismus, den Gabriel Marcel, ich wollte nur mal, das ist ja nur so eine kleine Sache. Ganz kleine Sache.
Bin schon dankbar, es ist schon richtig. Also er sagt halt zum Beispiel, Jesus geht über den See.
Das war das damals immer.
Das hat er immer, diese Geschichte hat er immer gebracht. Gell?
Ja.
Und das heißt dann für ihn, ja, was ja nicht schlecht ist, dass er sagt dann, Jesus trägt uns über die Abgründe, dort, wo man eigentlich nicht mehr schreiten kann, hält und trägt er uns. Das ist eine schöne Auslegung.
Beides muss.
Es ist richtig. Aber bitte lass mir doch, sage ich jetzt, und da bin ich froh, dass wir auf den Kern kommen, jetzt lass halt die Geschichte so stehen, dass es historisch sich auch so ereignet hat. Und dann kommen wir zusammen.
Ja, beides genau. Ist doch schön.
Ja, super.
Ja, danke nochmal. Danke nochmal dafür. Ja, danke schön.
Alles Gute, Frau Fiedler, danke. Ja, ich bin sehr froh über diese Aussprachemöglichkeit. Ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr überfordert habe. Aber wissen Sie, diese Dinge, die sind heute im Gespräch, die wirken nach. Und unsere jungen Theologen werden mit diesen Sachen auch konfrontiert. Und die müssen sich damit auseinandersetzen. Da wird noch vieles in diesem Sinn an den Universitäten gelehrt, wie bei meiner Zeit. Das Wunder wird nicht direkt geleugnet, aber die Formgeschichte, die Redaktionsgeschichte wird so angewandt, dass das von der historischen Realität des Wunders so gut wie gar nichts mehr übrig bleibt. Übrigens hat auch Schnackenburg, wo die erste Hörerin sich bezogen hat, am Ende seines Lebens manches sehr ernüchternd dann gesehen und auch sehr kritische Anfragen an sich selber auch gestellt. Das soll auch der Ehrlichkeit halber noch erwähnt werden. Und das haben einige der größten Exegeten, Ferdinand Hahn, evangelischer Exeget in München, gesagt. Wenn bei der Art, wie wir diese historisch-kritische Methode anwenden, dann eigentlich nur noch so ein dünn aufgegossener Jesus übrig bleibt, fragt man sich doch wirklich, wie von diesem Mann eine solche weltgeschichtliche Bewegung ausgehen hat können. Und dann schreibt Hahn wörtlich, dann muss doch mit der Methode, wie wir sie anwenden, etwas nicht stimmen. Da müssen wir die Stellschraube doch hier mal kritisch überprüfen, ob das noch so in Ordnung ist. Das ist jetzt nicht meine Sicht. Wie gesagt, ich gebe da der Dame, die als erstes angerufen hat, völlig recht. Ich bin kein Fachexeget. Ich gehe auch gerne in die Schule von solchen, die es wirklich können. Aber ich möchte nicht in die Schule von solchen gehen, die mit einem philosophischen Vorverständnis rangehen, dass Wunder gar nicht möglich sind. Darum geht es auch dem Papst in seinem Jesusbuch. Deshalb nochmals die Bitte, lesen Sie dieses Buch, auch wenn es schwierig ist. Das liest man eben nicht wie irgendeinen Roman. Da müssen Sie sich schon Mühe geben. Deshalb versuche ich ja auch, das Ihnen in der Mittagsansprache immer wieder zu vermitteln. Aber es ist wichtig. Und wir können uns einfach nicht von den Fragen, die gestellt werden, verabschieden und sagen, ja, früher war es alles anders, da hat man die Wunder geglaubt. Früher hat es auch nicht das moderne naturwissenschaftliche Weltbild gegeben. Wir müssen immer mit den Fragen unserer Zeit ins Gespräch treten, in einen Dialog treten. Und da werden wir uns davon nicht dispensieren können. Wenn Sie für sich persönlich diese Gewissheit haben, Wunder existierten, ich habe viele Fügungen erlebt, dann freue ich mich mit Ihnen. Aber viele haben es nicht. Und denen müssen wir den Weg öffnen. Die Fragen und Nöte dieser Leute müssen wir ernst nehmen. Und wir müssen ihnen zeigen, wie sie zum Glauben kommen können. Frau Schmeiser aus St. Blasien, Sie sind heute noch die Letzte. Grüß Gott.
Grüß Gott, guten Abend.
Guten Abend.
Danke für die letzte Stunde, die ich hier mit Ihnen erleben durfte. Sie hat mich ganz und gar bestärkt in dem, was mir wirklich auf der Seele brennt. Ich denke, das Dilemma, in dem wir heute leben, ist das Gottesbild, das wir haben. Ja. Wir können uns nicht mehr vorstellen, oder auch wenn ich rede mit Bekannten in meiner Familie, einen wirklich real existierenden, lebenden, wirksamen, eingreifenden Gott. Ja, da oben ist ein Wesen, ja, das schon. Aber dass dieses Wesen wirklich real existiert, kann sich niemand mehr vorstellen. Sie bekommen Angst davor. Was soll das? Ich bestimme mich selbst und wer soll über mich bestimmen? Ich denke, genau da hängen auch die Exegeten. Ich habe Theologie gemacht und mein Lehrer damals im Neuen Testament, mit dem habe ich also ziemlich herumgestritten, der mir dann gesagt hat, nach allen Aussagen der Exegeten dürfen Sie 3 Fragezeichen machen. Mache ich bis heute. Aber ich denke, das Gottesbild, das heute unsere Menschen haben, das ist unser... Ja, ich will nicht sagen, wir verderben, aber das, was uns so sehr an den Abgrund bringt. Wir können keinen lebendigen Gott mehr vorstellen.
Nach dem Theologen Schellung, das unterstreicht jetzt, was Sie gesagt haben, verbirgt sich in der neuzeitlichen Bescheidung auf die Gesetzmäßigkeit, die der Schöpfung innewohnt, also dass man nur das noch sieht, ein Stück Unverschämtheit.
Ja.
Der tiefere Grund für den Verzicht auf das Wunder ist darin zu sehen, Gott nur im Ordentlichen, im Regelmäßigen zu finden, ja, über ihn verfügen zu wollen.
Ganz genau.
Ja, damit geht es im Letzten, und ich bin so froh, dass ich jetzt das zum Schluss noch sagen kann, nicht um eine Erkenntnis, sondern um eine Machtfrage.
Ja.
Gott im Ordentlichen finden heiße dann, Gott in dem zu finden, was uns in den Stand setzt, Herrscher zu sein. Dann kann man sagen, unsere moderne Kritik an den Wundern, unser modernes Unbehagen über sie entspringt einem Konkurrenzkampf, entspringt der Kampffrage, wer der Herr ist. Und weil wir es sein möchten, können wir mit einem Gott, der Außerordentliches tut, nichts anfangen. Das ist schon heftig, gell?
Ja, und das ist auch die Erfahrung, die ich mit Menschen mache, mit denen ich rede. Ja. Auch ein Stück Angst davor, nicht so sehr, nein, ich will über mich selbst bestimmen, ich lasse niemanden über mich bestimmen. Gut, da oben ist irgendwer, muss ja irgendwo was herkommen, klar, aber wirklich real wirkend, auch in meinem Leben wirkend, um Gottes Willen.
Schauen Sie, das ist die jetzt sind wir bei der Sünde im Paradies angelangt. Ja, Gott ist der andere, und zwar im ganz unguten Sinn. Das ist der Böse, das ist der mich nicht entfalten lässt, der mir reinpfuscht ins Ant. Und das ist genau die Einflüsterung der Schlange bei Adam und Eva, bei den Menschen im Paradies. Vor dem Gott musst du dich in Acht nehmen. Der hält dir etwas vor, der meint's nicht gut mit dir. Gott ist griechisch gesprochen der Heteros, der andere. Und das ist die Lüge. Denn Gott ist ein barmherziger Vater. Und er will, dass dein Leben gelingt. Und wenn er dir Zeichen seiner Gegenwart schenkt im Wunder, dann nimm sie einfach dankbar an. Danke, Frau Schmeisser, das waren wirklich sehr, sehr gute Beiträge. Ich bin sehr glücklich über diese Sendung, auch über, dass man es noch manches vertiefen konnte. Sie können auf unserer Homepage das, wenn Sie wollen, einsehen. Es sind noch einige Exemplare meiner Doktorarbeit. Auf 40 Seiten habe ich den Wunderglauben dort behandelt. Erhältlich beim EOS Verlag. Beim Hörerservice können Sie es dann auch fragen am Montag.
Ja, das werde ich tun. Ich werde mir auch die CDs runterbrennen. Das höre ich mir an, wenn ich unterwegs bin im Auto. Das ist eine ganz gute Geschichte für mich.
Gut.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und wünsche Ihnen einen sehr gesegneten Dreifaltigkeitssonntag.
Vergelt's Gott. Danke,
Frau Schmeisser. Alles Gute Ihnen. Danke.
Danke. Ja, es berührt mich immer so die Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit von Ihnen, auch das Wohlwollen, das jetzt sichtbar war. Und Sie haben auch verstanden, worum es mir geht. Wir müssen auskunftsfähig sein, liebe Leute. Und wir leben nicht mehr auf einer Insel. Wir werden von allen Seiten angefragt. Wir müssen fähig sein, unseren Glauben. Sie brauchen jetzt kein Theologiestudium absolviert zu haben, aber wir müssen bitte fähig sein, den Glauben im Wesentlichen vermitteln zu können. Und deshalb braucht es auch die Anstrengung, deshalb braucht es die Mühe, dass wir das auch richtig durchdenken. Es ist Zeit für die Komplett. Ich freue mich, dass Sie sich eingebracht haben. Vergelt's Gott für Ihre guten Wünsche. Ihnen alles Gute und noch einen gesegneten Abend.